Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update. Mit André Schulze und Vasili Franco.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Update, dem Podcast, der den Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der rechtsextremen Straftatenserie im Berliner Abgeordnetenhaus begleitet. Die letzte Folge vor der Sommerpause, die letzte große Beweisaufnahme, somit auch eine der letzten großen öffentlichen Sitzungen. Wir berichten von der 49. Sitzung vom 4. Juli und wie immer begrüßen euch am Mikrofon Vasili Franco, Ausschussvorsitzender und innenpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, sowie
André Schulze, Neuköllner Abgeordneter und Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen im Untersuchungsausschuss.
André, wir blicken heute zurück auf die Sitzung mit drei Zeugen, und zwar drei Zeugen aus dem politischen Verantwortungsbereich, nämlich dem damaligen Innenstaatssekretär ab 2016 und den beiden Senatoren Dirk Behrendt von den Grünen, Justizsenator, und Andreas Geisel, SPD-Innensenator. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Wie haben denn die politisch Verantwortlichen die Serie wahrgenommen? Wie haben Sie gehandelt, um die Aufklärung voranzutreiben? Wo blicken Sie vielleicht auch selbstkritisch auf Fehler und Mängel zurück? Und wir steigen direkt ein mit dem ersten Zeugen. Staatssekretär Thorsten Ackmann, durchaus auch früher bekannt für einen relativ robusten Kurs in der Innenverwaltung. Also jemand, der sich durchaus auch zu verteidigen weiß. Und man hat gemerkt, André, bei der Zeugenvernehmung, du hast da einen neuen Freund gefunden.
Ja, das robuste Verteidigen war dann auch im Ausschuss angesagt, wo man ihm mal kritische Fragen gestellt hat. Dann ist er immer sehr offensiv reingegangen. Ich habe das insbesondere thematisiert unter der Fragestellung, hat denn die politische Leitung des Hauses da, wo sie öffentliche Ankündigungen gemacht hat und dann auch Anforderungen an die Polizei gestellt hat, beispielsweise im Mordfall Burak Bektaş, die Ermittlungen zu intensivieren. Da wissen wir ja aus unserer Arbeit, dass das dann nicht wirklich passiert ist bis zum Wechsel der Mordermittlerin 2020. Da habe ich ihn dann einfach mal gefragt, na, wie haben Sie das denn kontrolliert und wie ist es denn nachverfolgt worden? Und da merkte man dann, er war ein bisschen angefasst von den kritischen Fragen. Er hat auch darauf verzichtet, ein Eingangsstatement zu machen. Das unterscheidet ihn auch von den beiden danach folgenden Zeugen. Aber fangen wir vielleicht chronologisch an. Wir haben ihn zuerst gefragt zu der Situation, die er quasi vorgefunden hat und wie er den erfolgten Umgang mit der Neuköllner Serie bzw. den Neuköllner Rechtsextremen bewertet hat und wie sie dann auch in der Folge damit umgegangen sind.
Und da muss man sagen, ich erinnere mich ja noch an den Zeugen Henkel, der Innensenator davor, der hat ja gesagt, so aus operativen Fragen hält man sich vollkommen raus. Da hat dieser Staatssekretär zumindest ein anderes Bild gezeichnet, also sowohl vom Wissen als auch von Maßnahmen, die er dann tatsächlich auch veranlasst hat. Er hat auch dargestellt, ab 2017 die Einrichtung der EG Resin, die sei zwar auch auf Druck aus der Polizeibehörde heraus dann entstanden, weil man gesagt hat, wir wollen da mehr ermitteln. Da hat man aber auch gemerkt, da war dann auch der politische Wille da, das umzusetzen, und auch im Folgenden, dass man wirklich viele Einsatzkräfte auch in die BAO Fokus gesteckt hat, um dem nachzukommen. Also auch hier eine sehr detaillierte Schilderung, eben auf Nachfrage, was man gemacht hat, auch nochmal darauf hingewiesen, dass in der Amtszeit der Islamismus auch als Folge des Attentats am Breitscheidplatz eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat, aber aus politischer Perspektive die rechtsextreme Anschlagsserie in Neukölln zumindest erkannt worden ist und auch explizit immer wieder Thema in Runden in der Innenverwaltung mit der Polizei war. Und man hat auch herausgehört, dass er da nicht immer ganz so zufrieden war und auch Ermittlungserfolge sehen wollte, die es ja nicht so wirklich gab, beziehungsweise dann erst mit der Anklage durch die Generalstaatsanwaltschaft ist da ja wirklich was ins Rollen gekommen.
Ja, und so hat er auch deutlich ausgeführt, dass alles bis zur EG Resin Entscheidungen der Polizei alleine waren. Die EG Resin ja das erste Mal angefangen hat, auch im Komplex mehrere Brandstiftungen etc. zusammenzuführen. Aber dass die BAO Fokus ganz klar, die Einsetzung der BAO Fokus, die Personalaufstockung, von der du gerade auch schon geredet hast, ist das ganz klar politische Prioritätensetzung der Hausleitung war und auch Entscheidung der Hausleitung zu sagen, zur Polizei zu gehen, zu sagen, wir müssen hier aktiv werden, wir müssen hier mehr Kräfte an diesen Neukölln-Komplex setzen und macht uns dafür einen Vorschlag. Die endgültige Form dieser besonderen Aufbauorganisation war dann der Vorschlag der Polizeiseite, aber eben Folge einer politischen Anforderung. Und wir haben ihn auch gefragt, wie ist denn seine Bewertung der Polizeiarbeit oder auch der insgesamt ist der Arbeit der Sicherheitsbehörden vor seiner Zeit im Neukölln-Komplex und da hat er uns ein sehr deutliches Urteil gegeben.
Das, was er vorgefunden hat, das war sehr irritierend. Also allein die Tatsache, dass man eigentlich auch in der Polizei weiß, da gibt es Tatverdächtige oder Leute, die da sehr wahrscheinlich involviert sind. Da gibt es ein rechtes Netzwerk und es bleiben schlicht die Ermittlungserfolge aus. Warum? Weil es auch keine strukturierte Ermittlung gab damals im LKA. Also irritierend von einem Staatssekretär, das hört man auch nicht alle Tage, aber etwas, was sich sehr wohl mit unseren Vernehmungen der Polizei, aber auch der Staatsanwaltschaft und Generalstaatsanwaltschaft aus den letzten Jahren deckt.
Wir haben da mit ihm auch gesprochen über die Sonderkommission Neukölln, die er dann nach Gründung der BAO Focus am Ende der letzten Legislaturperiode hier im Abgeordnetenhaus nochmal für die Innenverwaltung und Justizverwaltung zusammen, die in Neukölln die Ermittlungen aufgerollt hat und auch überprüft hat, wo quasi Pannen passiert sind, wo es Fehler in den Ermittlungen gab, aber auch was mit besonders herausragenden Einzelsachverhalten, Stichwort beispielsweise Ostburger Eck oder Eierköppel, was es damit auf sich hatte. Und da haben wir ihn nochmal gefragt, wie kam es eigentlich zu der Besetzung und wie viel Austausch hat mit der Kommission stattgefunden? Also wie stark hat die Innenverwaltung auf die Arbeit der Kommission Einfluss genommen?
Da hat er uns geschildert, weil das war eine Entscheidung letztendlich von ihm, aber auch von Innensenator Geisel, wer denn die Sonderermittler sind, aus welchen Gründen Herr Diemer und Frau Leixenring ausgewählt worden sind. Herr Diemer mit Erfahrung genau solcher Sonderermittlungen im Kontext NSU, Frau Leixenring als ehemalige hochrangige Polizistin aus Brandenburg, auch mit einem Verständnis für Polizeiarbeit und Polizeistrukturen, hat auch noch andere Leute im Blick, die dann abgesagt hätten, alles soweit so gut logisch dargestellt. Für uns war ja immer so ein bisschen die Frage, weil auch der Bericht an vielen Stellen, sagen wir mal, etwas schwammig bleibt, inwiefern dann da auch politisch Einfluss genommen worden ist auf diese ganze Berichterstellung.
Ja, das hat er jetzt verneint. Er hat gesagt, er hat zwar zwischendurch einen Austausch mit den beiden gehabt während der Arbeit, aber hat am Ende auf die Erstellung des Berichts keinen Einfluss genommen, sondern den haben sie als Senat so auch zur Kenntnis genommen, wie er von den beiden erstellt wurde. Konnte uns schon bestätigen, dass natürlich durch die zeitliche Enge dieser Kommission, die ja nur ein paar Monate Zeit hatte, um sich diesem gesamten Komplex zuzuwenden, dass der Bericht an einigen Stellen auch ihn unzufrieden zurückgelassen hat. Er hat nicht dazu geführt, dass es eine Änderung des Berichts gab, aber wo er sich gesagt hat, ja, hier ist der Bericht so oberflächlich oder so wenig ins Detail gegangen, dass er eigentlich nicht hilfreich ist.
Ja, viele Allgemeinplätze, das habe ich das erste Mal so von politischen Verantwortlichen gehört, deckt sich aber durchaus mit dem Eindruck, den wir jetzt auch in den letzten Jahren gewonnen haben. Aber das fand ich unter dem Aspekt eine wirklich ehrliche Analyse, auch dass man sich da mehr erhofft hätte, zeigt zumindest, dass es nicht ganz abwegig ist, dass tatsächlich zumindest von politischer Leitungsebene jetzt nicht versucht worden ist, dieser Bericht irgendwie ganz schön zu schreiben, aber vielleicht auch deutlich mehr drin gewesen wäre. Ich glaube, der zeitliche Aspekt, den hatten wir ja selbst bei den Befragungen der Sonderermittler schon von deren Seite gehört, dass es in knapp einem halben Jahr einfach schlichtweg unmöglich war, da wirklich detailliert Erkenntnisse zu gewinnen oder sie dann so aufzubereiten, gerade da, wo Fehler passiert sind. Ansonsten an der Stelle interessant, weil wir gleich auch nochmal darauf kommen, warum war denn die Justizverwaltung an der Auswahl der Kommission und der Einsetzung der Kommission beteiligt? Da hat uns der Staatssekretär erklärt, an der Einsetzung der Person. Da in dem Auswahlverfahren war die Justiz nicht beteiligt, aber sie musste beteiligt werden, damit auch die Sonderermittler überhaupt Zugang zu staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten bekommen, um diese Fälle anzuschauen. Das war wohl ein rechtliches Hin und Her, bis man das ermöglicht hatte, aber man hat es ermöglicht. Also etwas, was ja auch bei uns im Untersuchungsausschuss durchaus auch eine Rolle gespielt hat, wie schnell und wie gut man denn an Akten kommt.
Ja, darüber hinaus haben wir mit ihm auch über das Stichwort Osburger Eck gesprochen, weil es da ja auch um die Frage ging, Verfassungsschutz und Polizei haben bis heute, das hat ja auch der Untersuchungsausschuss gezeigt, zwei unterschiedliche Varianten von diesem Abend und den Vorgängen dort. Und da hat er klar gesagt, der Vorgang an sich ist natürlich nicht vertrauensbildend gewesen für Betroffene und insgesamt Zivilgesellschaft gegenüber den Sicherheitsbehörden. Und natürlich auch ärgerlich, dass es da bis heute zwei verschiedene Varianten darüber gibt. Und er war aber, sagen wir mal, wie andere auch, der Überzeugung, dass die Polizeiversion dann auch das Ergebnis der Ermittlungen ist und deswegen das, was am meisten zu beachten ist.
Das sei insgesamt dennoch nicht unbedingt vertrauensbildend gewesen, so der ehemalige Staatssekretär. Vielleicht noch ein Punkt zu der Frage im Umgang mit dem Mordfall Burak Bektaş, den du am Anfang angesprochen hast. Da hat er zumindest auch gesagt, dass das in seiner Wahrnehmung, auch in seiner Tätigkeit als Staatssekretär, ein Wunderpunkt gewesen sei, dass der Fall nicht aufgeklärt worden ist. Er selbst, und das hatte ich damals tatsächlich auch positiv wahrgenommen, da war ich frischer Abgeordneter und am Todestag von Burak Bektaş gibt es ja auch immer eine Gedenkversammlung vor dem Gedenkort, also an der Stele in Rudow, und es hat mich tatsächlich überrascht, dort den Innenstaatssekretär zu sehen. Man hat also schon gemerkt, so ganz egal war es ihm definitiv nicht, eher im Gegenteil, das war ein Mordfall und auch die Straftatenserie war etwas, das er als Gefahr gesehen hat und auch versucht hat, im Rahmen seiner Möglichkeiten als Staatssekretär da gegenüber der Polizei doch recht deutlich zu kommunizieren, also ohne eine direkte Einmischung, was muss jetzt wie konkret gemacht werden, aber dass er wohl auch bei einigen Besuchen im LKA da den Druck erhöht hat, das hat er mir zumindest relativ glaubwürdig vermitteln können.
Dann würden wir jetzt zum zweiten Zeugen kommen. Das war der ehemalige Justizsenator Dirk Behrendt, der von 2016 bis 2021 Justizsenator war. Und der hat im Gegensatz zum vorherigen Zeugen eine längere Einführung gegeben, hat die Vorkommnisse rund um den Neukölln-Komplex sehr detailliert geschildert, hat sich da vor allen Dingen auf seine Zeit als Justizsenator konzentriert. Dazu muss man sagen, er war vorher auch Mitglied des Abgeordnetenhauses von 2006 bis 2016, was in der weiteren Befragung man durchaus gemerkt hat, dass er Vorwissen hat, damals auch als Mitglied des Innen- und des Rechtsausschusses sich mit Themen wie nationalen Widerstand, Berlin, freie Kräfte etc. auch auskannte, aber eher aus seiner Zeit als Abgeordneter. Deswegen haben wir das am Rande gestreift, aber haben uns darauf jetzt nicht so sehr in der Befragung kapriziert. Und ich glaube, der wesentliche Teil ist die Frage Übernahme der Ermittlungen durch die Generalstaatsanwaltschaft, Sonderkommission und insgesamt Arbeit der Staatsanwaltschaft gewesen.
Genau, und wir hatten tatsächlich einen mitteilungsfreudigen Senator, der je länger die Sitzung ging, auch sehr ausschweifend auf alle Punkte eingegangen ist. Wir würden hier mal die wesentlichen Ergebnisse zusammenfassen. Es gab ja durchaus die Frage, inwiefern war die Heranziehung des ganzen Komplexes an die Generalstaatsanwaltschaft auch in irgendeiner Form politisch motiviert. Wir hatten ja nach der Befragung der Generalstaatsanwältin schon ein recht klares Bild. Der Justizsenator war informiert, aber dazu gedrängt oder sogar die Entscheidung angewiesen, das hat er nicht. Jetzt hatten wir ihn selbst und er hat genau diese Version auch bestätigt, aber auch gesagt, dass er das durchaus auch begrüßt hat, diese Entscheidung, und sie auch heute weiterhin für richtig hält. Kurz zusammengefasst hat er eigentlich in seiner Befragung seinen Blick darauf so geäußert, er sei 2016 Justizsenator geworden, als es noch keine Anklagen gab, und als er 2021 das Amt verlassen hat, gab es Anklagen, die ja jetzt schließlich auch zu einer Verurteilung geführt haben. Würde ich mal sagen, auch etwas pauschal zusammengefasst und sicherlich nicht allein mit seiner Tätigkeit zu verknüpfen. Aber wo er recht hat, hat er an dieser Stelle zumindest recht.
Du hast eben schon den Erfolg der Generalstaatsanwaltschaft angesprochen. Er hat eben auch durchaus kritisch bemerkt, wenn man diesen Wechsel in der Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft vorher gehabt hätte. Es gab dazu keinen akuten Anlass, so, weil eigentlich, das haben wir auch schon in einer Folge mal diskutiert, entspricht der Neukölln-Komplex nicht dem typischen Tätigkeitsfeld der Generalstaatsanwaltschaft. Es gab dazu keinen akuten Anlass, aber hat subsumiert, wenn man den Erfolg der Generalstaatsanwaltschaft betrachtet gegenüber dem, was vorher gelaufen ist, kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn es früher schon passiert wäre, hätte man auch früher Ermittlungserfolge gehabt, und hat hier im Prinzip das Bild oder was wir im Laufe des Untersuchungsausschusses gewonnen haben, bestätigen können, dass die Übernahme der Generalstaatsanwaltschaft hier Schlüssel war für die Anklage, die jetzt im Endeffekt auch zu einer Verurteilung geführt hat.
Ja, und dass die durchaus auch gerechtfertigt war, auch inhaltlich an sich, da es eine vergleichbare Anschlagsserie in Berlin auch noch nie in dieser Form gegeben habe.
Wir haben mit ihm auch über die Sonderkommission gesprochen und die Fragestellung, wer da eigentlich wie aktiv wurde. Und er hat uns im Prinzip die Aussage des vorherigen Zeugen bestätigt, treibend bei der Einrichtung der Sonderkommission, auch weil es vor allen Dingen um die polizeiliche Arbeit und die Arbeit des Verfassungsschutzes ging, war die Innenverwaltung und war eben auch der Staatssekretär Ackmann, der die beiden SonderermittlerInnen ausgewählt hat. Die Justizverwaltung hat dann aber eben stark darauf gedrängt, auch einbezogen zu werden in den Prozess, weil es im Wesentlichen auch um Akten der Staatsanwaltschaft ging. Und die Fragestellung, wie kann man eigentlich den SonderermittlerInnen die Daten zugänglich machen, welche gesetzliche Grundlage gibt es dafür, wie kann man das machen, ohne den Ermittlungserfolg zu gefährden und ohne das ganze sich anschließende Strafverfahren zu gefährden. Das war eben das, was die Justizverwaltung sehr stark bewegt hat und deswegen ist für sie auch wichtig war, da mit Teil der beauftragenden Seite des Senats zu sein.
Nicht mehr ganz genau erinnern konnte er sich über ganz konkrete Gespräche mit den beiden Sonderermittlern. Aber du hast da, glaube ich, auch nochmal kritisch nachgefragt, ob es denn verboten worden ist oder ob es Einschränkungen gab, für die Sonderermittler mit Staatsanwälten zu reden, da wir ja keine Befragungen von der betroffenen Staatsanwälte F und S hatten von den Sonderermittlern, ob es da irgendwelche Auflagen gab, aber da hat er eher überrascht geschaut und gesagt, nein, sowas gab es auf gar keinen Fall. Also bleibt hier zumindest offen, warum nicht die Sonderermittler hier auch detaillierter mit der Staatsanwaltschaft selbst gesprochen haben, sondern sich da maßgeblich auf Zeuginnen und Zeugen und Befragungen der Polizei fokussiert haben.
Die CDU hat ja oft nachgefragt, hätte denn die Justizverwaltung, hätte der Justizsenat und die Generalstaatsanwältin im Zuge der Übernahme der Ermittlungen durch die Generalstaatsanwaltschaft stärker auf den Schutz der Beschäftigten, also auf die beiden dann umgesetzten Staatsanwälte F und S achten müssen, hätte das stärker im Fokus stehen müssen. Ihr hat ja auch der damalige oder immer noch, glaube ich, Vorsitzende des Vereins Berliner Staatsanwälte, Herr Knispel, der ja auch im Untersuchungsausschuss ausgesagt hat und damals eine sehr prägnante Pressemitteilung rausgegeben, wo er da sehr forsch vorgeprescht ist. Und der ehemalige Justizsenator hat hier gesagt, also aus seiner Sicht haben sie sowohl durch die Umsetzung als auch die öffentlichen Statements, beispielsweise im Rechtsausschuss, wo er sehr deutlich gemacht hat, dass sie jede Entwicklung und jeden Beleg oder Widerleg dieser Behauptung am Ende auch öffentlich machen werden und es nicht darum geht, dass die Beamten hier in irgendeiner Form vorverurteilt werden, sondern dass es darum geht, sie zu schützen, dass er das da auch sehr deutlich gemacht hat in der damaligen Sitzung.
Der Kollege Lenz von der CDU hat sich dann trotzdem beschwert oder kritisch nachgefragt, warum sich denn der Justizsenator um die beiden nicht persönlich gekümmert hätte, was der ehemalige Justizsenator erstmal auch von sich gewiesen hat, da es ja als Justizsenator gar nicht seine Aufgabe ist, da direkt mit den betroffenen Staatsanwälten zu sprechen, sondern eben Aufgabe des Dienstherren an dieser Stelle, der Leiter der Berliner Staatsanwaltschaft. Der hat das ja auch nachweislich gemacht. Auch Frau Koppers war ja mit den Betroffenen selbst im Gespräch, der Senator selbst nicht. Aber er hat auch da gesagt, natürlich ist es immer auch die Aufgabe eines Senators, sich vor die Beschäftigten zu stellen, aber eben auch an der Stelle jeden Anschein einer Befangenheit auf diesen Ermittlungen Verwaltungskomplex zu verhindern. Und das wurde mit dieser Maßnahme auch getan. Deshalb war sie richtig. Und zu Herr Knispel hat er dann doch noch etwas süffisant angemerkt, dass der ja auch den kenne und mit ihm ja auch öfter gesprochen hat, auch in seiner Funktion. Und der auch ein interessantes Buch, ich erinnere, Rechtsstaat am Ende geschrieben hätte mit mehr oder weniger interessanten Inhalten. Und dass der auch gerne mal sehr laut und wortkräftig unterwegs ist, aber sich dann nach ein paar Tagen oder Wochen auch wieder beruhigt und dann könne man auch wieder mit ihm vernünftig reden. Also die damals sehr, sehr hart formulierte Kritik, die ja der Zeuge Knispel selbst hier bei uns im Untersuchungsausschuss gar nicht in dieser Vehemenz wiederholt hat, die hat zumindest der ehemalige Justizsenator, glaube ich, ganz gut verkraftet.
Ja, insgesamt hat er nochmal zusammengefasst zur Frage der Bewertung der Serie und der auch der Ermittlungserfolge, dass es diesen einen Ermittlungserfolg und diese Anklage gab, dass das wichtig war, aber dass es insgesamt natürlich auch für die Berliner Justiz oder für sein Selbstverständnis als Justizsenator sehr schwer zu ertragen war, dass es beispielsweise im Mordfall Burak Bektaş keine Aufklärung gab, aber auch viele der anderen Brandstiftungen neben Ferhat Kocak und den Buchhändler der Buchhandlung Leporello, dass das eben schwer erträglich ist.
Damit kommen wir zum dritten und letzten Zeugen. Und wenn schon der Zeuge Behrendt sehr mitteilungsfreudig war, haben wir jetzt mit dem ehemaligen Innensenator Geisel die wohl längste Einführung im Eingangsstatement bekommen. Ich glaube, das hat locker eine halbe Stunde, wenn nicht noch länger gedauert. Und der ehemalige Senator hat uns aus seiner Sicht, also seit seiner Amtsübernahme im Dezember 2016 erzählt, dass er mit diesem Komplex befasst war. Zunächst bei einem Besuch einer Demo auch von Hufeisern gegen rechts, also auch von Betroffenen der Anschlagsserie, wo ihm auch schon die erste Kritik an der Vorgehensweise der Polizei geschildert worden ist. Und auch seitdem, so schilderte er es uns, sei es auch sein persönliches Anliegen gewesen, alles zu tun, um aufzuklären und auch den Schutz der Betroffenen zu gewährleisten.
Ja, und er hat nicht nur ein langes Input gehalten, sondern auch sehr detailliert. Er hat mit Daten uns nochmal die unterschiedlichen Vorfälle, die unterschiedlichen Einsetzungen von Ermittlungsgruppen etc. dargelegt. Also hatte sich offensichtlich auch intensiv auf diese Befragung vorbereitet. Da ist jetzt an vielen Stellen nicht wahnsinnig viel Neues dabei rausgekommen, weil wir viele der Informationen schon im Laufe des Ausschusses gesammelt hatten. Er hat darauf hingewiesen, dass im Prinzip ab Ende 2017, dass auch politisch stärker in den Fokus gerückt ist und dann spätestens mit dem Brandanschlag am 1. Februar 2018, unter anderem bei Ferhat Kocak, dass da auch von seiner Seite aus der von Thorsten Ackmann auch schon beschriebene politische Fokus drauf gesetzt wurde und eben auch in seinen Gesprächen mit Polizeipräsidentin und LKA-Chef das weiterhin eine Rolle spielte, auch anzusprechen, wann kommen hier Ermittlungserfolge, was können wir tun, damit Ermittlungserfolge kommen, und in der Folge eben auch die Gründung der BAO Fokus auch von ihm mit forciert wurde.
Er hat auch noch andere Maßnahmen ganz konkret genannt, wie eine neue Weisungslage beim Verfassungsschutz, zwar unter Beachtung des Trennungsgebots, aber wir hatten das ja, dass Informationen da nicht nur nicht rechtzeitig zusammengeführt worden sind, sondern sich auch der Austausch gerade auch unter dem ehemaligen Verfassungsschutzchef Pallender etwas schwieriger erwiesen hat, weil man da zwar viel gesammelt hat, aber noch sehr zurückhaltend war, Informationen auch weiterzugeben, wenn man damit aber Straftaten verhindern kann. Auch die Informationen, dass es der Polizei so zu übergeben, dass sie sie dann überhaupt auch verwerten kann für mögliche gefahrenabwehrrechtliche oder strafprozessuale Maßnahmen. Darauf ist er nochmal eingegangen, genauso wie die Einrichtung eines gemeinsamen Informations- und Bewertungszentrums zu Rechtsextremismus, also genau eine Stärkung von polizeilicher und verfassungsschutzbehördlicher Seite, Informationen auszutauschen, um entsprechend Erkenntnisse, um Straftaten zu verhindern, auch zusammenzuführen. Aber er hat nicht nur gelobt und rechtfertigt, sondern auch anerkannt, dass gerade bei so einer großen Straftatenserie, die eben über viele Jahre nicht aufgeklärt wird, ein Vertrauensverlust in den Rechtsstaat entsteht. Und der lässt ihn zumindest auch bis heute, das hat man ihm angemerkt, höchst unbefriedigt zurück, weil wenn Straftaten nicht aufgeklärt werden und eigentlich aber alle wissen, wer es gewesen sein könnte, das ist natürlich sowohl für Polizei, aber vor allem für die Betroffenen kein gutes Bild staatlichen Handelns hinterlässt.
Ja, du hast es angesprochen, er hat auch sehr selbstkritisch eben darauf geblickt, dass zwar diese Maßnahmen durchgeführt wurden, aber man am Ende damit gescheitert ist, in der Breite die Anschlagsserie aufzuklären. Und du hast es angesprochen, man hat ihm dabei auch angemerkt, dass ihn das persönlich bis heute wurmt. Das kann man, glaube ich, als Fazit dieser Befragung mit festhalten.
Und damit kommen wir zumindest für heute ans Ende dieser Folge. Jetzt vielleicht noch ein, zwei Sätze, wie es weitergeht. Wir kündigen ja normalerweise immer die nächste Folge, also die nächste Sitzung des Untersuchungsausschusses an. Aber es war die letzte Sitzung mit Zeuginnen und Zeugen und somit auch erstmal die öffentliche Sitzungen werden in Zukunft abnehmen bis nicht existent sein. Warum denn, André?
Weil wir ab September in die Beratung des Abschlussberichtes einsteigen werden. Der Vorsitzende, also du, wirst ihn uns im Laufe des Juli noch zur Verfügung stellen in einer ersten Entwurfsfassung. Und dann werden wir von September, ich prognostiziere mal mindestens bis Jahresende, wenn ich noch ein bisschen ins neue Jahr hinein, mit der Beratung dieses Abschlussberichtes beschäftigt sein. Das umfasst sowohl die Textarbeit, also die Beratung dessen, was aus den Wortprotokollen gezogen wird, was wir an politischen Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen führen. Aber dann haben wir eben auch die Herausforderung, wir haben ja auch öfter nicht öffentlich getagt in verschiedenen Geheimhaltungsstufen von nur für den Dienstgebrauch bis zu geheim, dass immer wenn wir Dinge aus diesen Sitzungen verwenden wollen oder Informationen aus Akten, die eingestuft sind, dass wir dann auch die Freigabe dieser Textstellen beantragen müssen bei der Innenverwaltung, bei der Justizverwaltung, je nachdem, wer von wem die jeweiligen Akten kommen. Das heißt, da wird es auch noch Schleifen geben, wenn wir mit der Textarbeit eigentlich für uns schon fertig sind. Müssen wir dann nochmal Rückkopplungsschleifen machen, müssen auf die Rückmeldungen warten. Das kann sich also noch ein bisschen ziehen und zu guter Letzt wird dann, wenn der Abschlussbericht fertig ist, wird es auch dazu kommen, sehr wahrscheinlich, dass Fraktionen sagen, in diesem Abschlussbericht sind zwar viele Dinge richtig dargestellt, aber an einigen Punkten sehen wir das anders. Und dann kommen wir zu sogenannten Sondervoten, wo die Fraktionen auch nochmal in eigenen Voten darstellen, wie sie den Untersuchungsausschuss bewerten. Ich vermute mal, dass das vor allen Dingen bei den politischen Handlungsempfehlungen eine Rolle spielen wird.
Definitiv. Jetzt heißt es aber erstmal ab in die Sommerpause, Berichte lesen. Also ich musste das jetzt schon über die letzten Wochen ganz intensiv tun. Deshalb freue ich mich besonders auf den Urlaub. Du, André, kriegst eine schöne Urlaubslektüre mit ein paar hundert Seiten mit auf den Weg. Und wir hören uns trotzdem wieder. Einmal dann nach der Sommerpause, weil wir haben auch eine Pressekonferenz abgehalten, wo wir einmal einen Rückblick auf die Beweisaufnahme, also eigentlich auf die letzten 3 Jahre getroffen haben. Was haben wir dann da so mitgenommen? Was sehen wir auf jeden Fall auch als relevante Punkte an, die sicherlich auch im Abschlussbericht nochmal eine Rolle spielen werden? Und wo waren wir vielleicht auch mit unseren Aufklärungsbemühungen selbst nicht ganz zufrieden? All das wird es dann in einer Folge im September wieder geben. Und bis dahin sagen wir erstmal, kommt gut durch den Sommer. Danke fürs Zuhören.
Und auf Wiederhören.